Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unserer Expedition Bibeldurchquerung, seid ganz herzlich gegrüßt, danke für euer Interesse und dass ihr weiter mit uns unterwegs seid. Wir beginnen heute unsere Wanderung mit Abraham, der selbst eine lange Reise unternommen hat. Damit der Weg nicht gleich beschwerlich anfängt, hat uns dankenswerterweise Christoph Unterberger aus Wien eine fröhliche Themamusik für die Weiterreise zur Verfügung gestellt. Auf unserer vorhergehenden Etappe konnten wir mitverfolgen, wie die Sünde nicht nur Einzelne, sondern ganze Kollektive und Völker infiziert hat. Mit vereinten Kräften wollten sie den Traum verwirklichen, mit einem Turm bis an den Himmel zu gelangen und selbst zu Göttern zu werden. In der sogenannten babylonischen Sprachverwirrung hat Gott diese Pläne zerschlagen. Mit der aktuellen Etappe 7 werden wir sehen, dass Gott diesmal anders und grundsätzlicher auf den Vormarsch der Gottlosigkeit reagiert. Es folgt keine universelle Strafmaßnahme mehr, sondern Gott beginnt eine spezielle Geschichte auf einer eigenen, verhältnismäßig kleinen Bühne. Dort wird er von nun an sein Wesen und seinen Willen den Menschen offenbaren. Am Anfang dieser neuen Geschichte steht Abraham.
Wir wissen inzwischen, das erste Buch Mose heißt auch Genesis, also Anfang, Entstehung. Wir haben mitverfolgt, wie in Kapitel 1 bis 11 der Grundriss für das biblische Welt- und Menschenverständnis gezeichnet wird. Ab Kapitel 12 erzählt Genesis von einem anderen Anfang, dem einer besonderen Offenbarungsgeschichte, in der sich Gott das Volk Israel erwählt. Im Land zwischen Euphrat und Tigris, wo Gott das himmelstürmende Projekt des Turmbaus zum Einsturz gebracht hat, beginnt in der Stadt Ur diese andere Geschichte. Ein Mensch, Abraham, soll der kleine, von der Welt unbeachtete Anfang eines Volkes werden, an dem sichtbar wird, wozu die Menschheit als Ganzes berufen ist. In Abraham sollen alle Völker gesegnet werden. So heißt es in Genesis 12, 1-3. Die Erwählungsgeschichte spielt sich anfangs auf der kleinen Bühne des Alltags- und Familienlebens von Nomadenfamilien ab. Darum nennt man den zweiten Hauptteil von Genesis auch Vätergeschichten, Kapitel 12 bis 50. Die Erzählung ordnet sich um die drei bekannten Gestalten, Abraham, Isaak und Jakob. Dazu kommt noch die lange und zusammenhängend erzählte Entwicklungsgeschichte eines der Jakobssöhne, des Josef. Die handelnden Personen werden ganz realistisch mit ihren Licht- und Schattenseiten dargestellt. In den Situationen, in denen sie Gott vertrauen und menschliche Größe zeigen, genauso wie in den Zeiten, in denen sie zweifeln, Fehler machen, schuldig werden oder sogar miese Intrigen aushecken. Über allem aber wird Gottes Treue sichtbar, in der er mit eben solchen Menschen Schritt für Schritt auf die Erfüllung seiner Verheißungen zugeht. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade.
Mit den Vätergeschichten begeben wir uns zurück in das zweite Jahrtausend vor Christus. Geografisch befinden wir uns im sogenannten fruchtbaren Halbmond. Der erstreckte sich von Babylon, dem heutigen Irak, über Syrien weiter an die Mittelmeerküste, wo wir heute Libanon und Israel finden, bis nach Ägypten ins Nildelta und Niltal. Es gibt Hinweise auf Wanderbewegungen im zweiten Jahrtausend vor Christus aus dem dicht besiedelten unteren Zweistromland in die weniger dicht besiedelten Gegenden des fruchtbaren Halbmondes. Ein Blick auf die Abraham-Erzählungen lässt untrüglich erkennen, dass er und seine Sippe zu einer solchen Wanderbewegung gehörten. Sie siedelten sich als Kleintiernomaden am Rand des Kulturlandes an und diese Randsiedler nannte man in der akkadischen Sprache Hapiru. Viele Bibelwissenschaftler glauben, dass der Name Hebräer von dem Begriff Hapiru abgeleitet ist. Nach den uns zugänglichen Dokumenten aus jener Zeit hatten die Hapiru keine angesehene Stellung. Aber sie waren auch keine Sklaven. Sie konnten Güter und Dienstleistungen mit der sesshaften Bevölkerung austauschen. Zudem waren sie in Kriegszeiten als Söldner gefragt. Die angestammte Bevölkerung in Kanaan lebte in Stadtstaaten mit hoher Kultur, denn diese Stadtstaaten waren zumeist durch rege Handelsbeziehungen reich geworden. Sie standen unter der ägyptischen Oberhoheit. In der Bibel wird an mehreren Stellen betont, dass sich das Volk Israel nicht seiner Größe oder besonderen Qualitäten verdankt, sondern der unverdienten Liebe Gottes. So zum Beispiel heißt es in Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, 26, Vers 5, Du aber sollst ein Bekenntnis ablegen. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du sagen, ein heimatloser Aramäer war mein Vater. Er ging nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Nur wenige waren damals mit ihm gekommen, doch sie wurden dort ein großes Volk, mächtig und zahlreich. Und in Deuteronomium 7 finden wir Folgendes. Du, Israel, bist ein besonderes Volk. Du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter allen Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt. Denn du bist ja das Kleinste von allen Völkern. Sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Er hält sich an den Eid, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat euch der Herr herausgeführt. Mit starker Hand hat er euch aus der Sklaverei befreit. Das setzt sich im Neuen Testament fort. Paulus sagt über die christliche Gemeinde etwa Folgendes. Seht euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Die Gottesverehrung sieht in den Vätergeschichten anders aus als im späteren Kult, der sich um Heiligtümer und letztendlich um das eine Heiligtum in Jerusalem konzentriert. Für die wandernden Sippen war Gott nahe und er ging mit ihnen auf ihren Wegen mit. Gott wurde nach den Stammvätern der Sippe benannt, zum Beispiel Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Man konnte diesem Gott vertrauen und er führte die Menschen, die ihm vertrauten. Diese Form des Glaubens bildet eine enge Parallele zur Vorstellung von Nachfolge im Neuen Testament. So wie Abraham aufbrach, brechen Menschen auf, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach. Sie wissen nicht, wohin der Weg führt, aber sie vertrauen darauf, dass sie an ein gutes Ziel kommen, das Gott ihnen bereitet hat. Es ist darum nicht verwunderlich, dass gerade die Berufungsgeschichte Abrahams zu einem Modell dafür wurde, was die Bibel mit Glauben meint. Nun aber zurück zu Abraham. Das dramatische Auf und Ab seines Lebensweges kann uns helfen, unseren eigenen Weg im Leben und Glauben zu reflektieren.
Wir haben gehört, der sogenannte fruchtbare Halbmond ist die Bühne für die Wanderungen Abrahams. Ein kleines Detail wollen wir an dieser Stelle noch nachtragen. Anfangs lautet die Namensform Abram. Später macht Gott Abraham daraus. Durch die zusätzliche Silbe bekommt der Name mehr Gewicht und Würde. Umgekehrt ist es bei seiner Frau. Sie heißt am Anfang Sarai. Ihr Name wird gekürzt, denn das I am Ende klingt ein bisschen wie eine Verniedlichung. Darum bekommt auch ihr Name einen ehrwürdigeren Klang. Wir nennen die beiden durchgehend Abraham und Sarah. Bereits der Vater Abrahams, Terach, war von Ur flussaufwärts nach Haran gewandert. Das hören wir noch im 11. Kapitel. Dort empfängt Abraham die Berufung und Verheißung Gottes. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterhaus und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was für eine Lebensperspektive, was für eine Verlockung in die Zukunft. Eine Zukunft, die Gott ihm bereiten wird. In welch herrliches Licht ist doch der Weg getaucht, der ihn von Haran wegführt. Welche Spannkraft und Erwartung müssen Abraham erfüllen? Dabei kann Abraham anfangs die Reichweite der Pläne Gottes sicher nicht erfassen. Aber er schaut vor seinem inneren Auge das weite Land und die große fröhliche Schar seiner Kinder und Kindeskinder, die darin leben werden. Ein ganzes Volk, so stark, dass niemand ihm etwas anhaben können wird. Doch dann kommt es zu einer Ernüchterung. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Mori. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaanäer im Lande. Genesis 12,6. Man muss zweimal hinhören, um zu begreifen, was in diesem Satz steckt. Abraham durchzieht das Land, sein Land gemäß Gottes Wort, aber das Land ist schon besetzt. und zwar von Bewohnern, die mindestens ein Jahrtausend früher angekommen waren, befestigte Städte bauten und Abraham und seinesgleichen in der verfeinerten Lebensweise und Kultur haushoch überlegen sind. Sie haben Stadtkönigreiche gebildet, befestigte Städte mit umliegenden Dörfern und Gebieten. Sie stehen unter der Oberhoheit Ägyptens, der damaligen Weltmacht Nummer 1. Abraham und seine Sippe hingegen gehören, wie wir vorhin erfahren haben, zu den Hapiro. So nannte man damals die verschiedenen Gruppen von Randsiedlern, Kleintierzüchtern, Nomaden bzw. Halbnomaden, die sich im Grenzbereich zwischen Kulturland und Ödland niederließen. Allzu oft waren sie verachtet, aber zumindest misstrauisch beäugt. Wie geht es da wohl Abraham? Der große Traum, die harte Landung? Wir wissen, dass sich Gottes Verheißungen im Laufe der zukünftigen Generationen erfüllen werden. Das wird aber in so großen geschichtlichen Zeitspannen erfolgen, dass Abraham sie niemals vorhersehen kann. Abraham schafft sich eine Art Struktur, die sich im weiteren Verlauf seines Lebens als überlebenswichtig herausstellen wird. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und nun kommt's. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt dort auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter bis ins Südland. Genesis 12, 7 bis 9. Abraham errichtet also Nachdenkstätten entlang seines Verheißungsweges mit Gott. Gott redet, erneuert die Verheißung, aber die sichtbare Realität steht ihr diametral entgegen. Abraham aber macht das, was er von Gott hört, sichtbar und fest in Form von Steinaltären, die er aufschichtet. Dort betet er an und dorthin kehrt er zurück, wenn er seinen Weg verlieren sollte. Nun aber kommen wir zu einem Aspekt, den wir überschreiben mit Anfälligkeit für Fehler und Sackgassen. In Genesis 12, 10 bis 20 wird erzählt, wie Abraham Sarah in Ägypten verrät und gefährdet. Als Fremdling sind er und seine Großfamilie vogelfrei. Um einer besonders schönen Frau willen, kann da eine Gruppe von Fremden durchaus niedergemetzelt werden. In dieser Phase, in der die positive innere Spannung des Aufbruchs nachgelassen hat und die Motivation zu glauben und zu vertrauen erschlafft ist, wird Abraham anfällig für Feigheit und Kleinheit, für Versuchungen und Versagen. Die Geschichte in Ägypten ist nur eines von mehreren Beispielen. Doch Sarah ist doch die Frau, durch die Gott die Verheißung verwirklichen und Abraham zu einem großen Volk machen wird. Irgendwie erinnert das an Abrahams zukünftigen Enkel Esau, der müde und hungrig von der Jagd nach Hause kommt und sich sagt, wenn ich nichts zu essen kriege, komme ich um. Was soll da irgendein Erstgeburt sehen? Ein Napf voller roter Linsen ist mir viel mehr wert. Wie gesagt, in Situationen, in denen man geschwächt ist, macht man oft folgenschwere Fehler. Der nächste Abschnitt, den wir betrachten, lautet die Rückkehr zu den Altären und die Wiederanknüpfung an seine Glaubensgeschichte. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Nun erkennen wir den Wert von solchen Nachdenkstätten. Abraham findet aus der Sackgasse heraus. Er macht sich erneut fest an der Geschichte, die Gott mit ihm begonnen hat. Er sucht den Altar wieder auf, der materielle Orientierungspunkt für ein inneres Geschehen, das Abraham damit verknüpft. Hier hat Gott mir seine Verheißung erneuert. Nun die Frage an uns, wo finden wir uns wieder in den Stationen der Wanderungen Abrahams? Erleben wir Aufbruch, positive Anspannung, Erwartung und Hoffnung, Begeisterung? Oder stecken wir mitten in der Entgeisterung? Wir sind hart in die Wirklichkeit abgestürzt und der anfängliche Traum scheint weit weg und nicht mehr erreichbar. Sind wir matt oder gar zynisch geworden? Hat unsere Geschichte mit Gott einen Knacks bekommen? Haben wir das Gefühl, dass wir den Weg verloren haben, uns in eine Sackgasse manövriert haben? Haben sich die Rahmenbedingungen des Lebens verändert durch Krankheit oder ungeplante Verpflichtungen, denen wir uns stellen müssen? Wo ist dein, wo ist mein Ort, an dem wir unsere Altäre errichten können? Wo ist die Situation, die Erinnerung an den Ruf Gottes und seine Verheißung? Zu welchem Punkt können wir zurückkehren, um uns dann neu zu orientieren, in welche Richtung wir weitergehen sollen? Vom Gottesknecht heißt es im Jesaja-Buch, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Und Gott bricht seine Geschichte mit uns nicht enttäuscht ab. Er ist auf dem Weg, uns zu suchen und aufzuhelfen. Denken wir an Petrus, der Jesus durch seine Verleugnung am Abend der Verhaftung zutiefst enttäuscht hat, aber nicht lange danach, an jenem anderen Morgen nach der Auferstehung, trifft er ihn wieder und fragt ihn dreimal, liebst du mich? Auf das klägliche und kleinlaute dreimalige Ja bekommt er dreimal den Vertrauensbeweis seines geliebten Herrn zugesprochen. Weide meine Lämmer. Auch aus dem vermeintlichen Scheitern heraus entwickelt Gott eine neue Berufung. Er ist der Meister der zweiten und dritten Chance, auch für Leute wie wir, denn er weiß, aus welchem Material wir gebaut sind, aus einem, das unter Erschütterung und Belastung zu Staub zerfällt. Doch das ist das große Wunder, das wir an dem Auf und Ab im Leben Abrahams ablesen können. Gott glaubt an uns, weil er es ist, der uns immer wieder aus Niederlagen aufrichtet und aufrecht hält. Amen.
Der Apostel Paulus weist in seinem Brief an die Galater auf Abraham hin. Sie waren nämlich besonders in der Versuchung, auf ihre eigenen Leistungen auf ihre kompromisslose Frömmigkeit zu bauen und sich dadurch als etwas Besonderes zu fühlen. Das hält Paulus für verkehrt. Deshalb sein Hinweis. Denn von Abraham heißt es, er glaubte Gott. Ganz einfach. Und genau das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Die Heilige Schrift hat schon lange im Voraus angekündigt, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Darum geht hin mit Gottes Zusage und Auftrag an Abraham. Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Amen.